Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Heute vor 81 Jahren wurde das Konzentrationslager Sachsenhausen in Oranienburg befreit. Heute ist es Gedenkstätte und wie andere Orte der Erinnerungskultur auch Anfeindungen ausgesetzt. Darüber spreche ich mit Axel Drehkoll, dem Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten. Es geht um afrikanische Kunst in einer Ausstellung in Krefeld und im Senegal, wo an diesem Wochenende der Neubau des Goethe-Instituts eröffnet wird. Und wir besprechen Premieren vom Wochenende in Bochum, wo das Theaterkollektiv Wunderbaum sich an Donald Trumps Bestseller »The Art of the Deal« abarbeitet – und in Wuppertal, wo die selten gespielte Oper The Lodger der englischen Komponistin Phyllis Tate zu sehen ist. In The Lodger, also Der Mieter, geht's um Jack the Ripper, der 1888 im Londoner East End mindestens 5 Frauen getötet haben soll. Mit der Verfilmung des Stoffs wurde Alfred Hitchcock 1927 bekannt. Auch sein Film hieß The Lodger. Die Oper von Phyllis Tate ist 1960 uraufgeführt worden an der Royal Academy in London. Stefan Keim hat sie jetzt in Wuppertal gesehen. Stefan, was ist denn das Thema? Das Morden? Jack the Ripper?
Jack the Ripper, ja, das Morden aber nicht. Das findet komplett außerhalb der Bühne statt. Es geht eigentlich um moralische Fragen, wie weit bin ich bereit zu gehen, um zu überleben. Der Untermieter zieht ein bei dem alten Ehepaar Bunting und die sind richtig arm dran. Er ist kurz davor, schon Möbel zu verkaufen, um sich überhaupt noch Brot leisten zu können. Und da kommt dieser attraktive junge Mann und der zahlt gleich 4 Monatsmieten im Voraus. Endlich hat man mal wieder Geld. Und dann merken die beiden aber Emma merkt verhältnismäßig schnell, die Beschreibung passt auf Jack the Ripper, da klebt Blut an seinem Mantel, er ist ein religiöser Fanatiker, der ein Aktgemälde zerschlitzt, das ist eben wie gesagt auch die einzige Gewalt hat, die auf der Bühne gezeigt wird, es betrifft ein Bild und es geht eben eigentlich weniger um Jack the Ripper, der so als eine Art Rätsel mit einem hellen Bariton über die Bühne geht, es geht eben darum, wie weit bin ich zu gehen, wie lange drücke ich die Augen zu, damit es mir ein bisschen besser geht im Leben.
Also die Spannung findet nicht so sehr auf der dunklen Straße in der Nacht statt, sondern mehr innerhalb der Figuren. Was findet denn Phyllis Tate dafür für eine Musik?
Eine sehr, sehr unterschiedliche. Also sie wirft da sowohl so britische Kneipenchöre, die schon eigentlich fast wie ein Musical klingen, zusammen mit sehr feinen, an Benjamin Britten erinnernde Charakterzeichnungen. Vielleicht hören wir mal einen Ausschnitt. Wir hören zuerst einmal eine ganz seltsame Figur, nämlich einen eigentlich völlig überflüssigen Erzähler und dann singt der Ripper.
Als Emma sich dem Zimmer des Untermieters näherte, hörte sie ihn singen, seltsam und wild.
Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Jörg, so ganz seltsam und wild kommt mir jetzt diese Stimme nicht vor. Das ist eher ein wohlklingender Bariton. Zachary Wilson singt ihn übrigens ganz ausgezeichnet. Und dieser Erzähler, der hat eigentlich überhaupt keinen Sinn in diesem Stück. Der erzählt nur das, was wir sowieso schon sehen. Und es kommt daher, dass in den 60er Jahren diese Oper von der BBC aufgezeichnet worden ist und man da so einen Erzähler eingebaut hat, weil man das ja dann im Radio nicht sehen konnte, was auf der Bühne passiert. Jetzt haben die das trotzdem übernommen und er wirkt völlig überflüssig. Aber es gibt eben musikalisch, also von Spätromantik über auch ein paar schräge Klänge, wirklich ein ziemlicher Eklektizismus. Aber da geht die Komponistin wirklich recht gut damit um. Phyllis Tate ist auf jeden Fall unterhaltsam und abwechslungsreich.
Ja, dennoch ist die Oper nur sehr selten gespielt worden. Es gab, glaube ich, eine Aufführung in Deutschland 2018 oder 2019, also
in Bremerhaven.
In Bremerhaven, ja. Wenn man sich das jetzt anschaut auf der Bühne in Wuppertal, wird einem klar, warum es gespielt wird in Wuppertal?
Ja, ich glaube, es ist auf der einen Seite erstmal ein sehr populäres Thema, denn ich meine, was Jack the Ripper als pophistorisches popkulturhistorisches Phänomen alles ausgelöst hat, das findet ja keine Grenze. Es gibt ja auch wirklich ein großes Publikum für Szenen, für alle Stücke, alle möglichen Kulturerzeugnisse, die im viktorianischen England spielen. Und es macht natürlich auch immer großen Spaß, so dieser Frage nachzugehen, wo kommt das Böse her? Und das ist eben dadurch, dass die Oper doch ihre psychologischen Feinheiten hat, wirklich nicht schlecht. Die Inszenierung von Greg Eldridge, einem australischen Regisseur, nimmt einiges vom Filmischen auf, an Filmmusik erinnert die Partitur übrigens auch sehr oft. Also man hat so ein paar Hommagen an Alfred Hitchcock. Er belässt es auch in der Zeit. Allerdings geht er manchmal ein bisschen grob zu Werke. Also wenn man da noch ein bisschen feiner gearbeitet hätte, so ein bisschen mehr den Thrill, den Suspense und die Spannung rausgekitzelt hätte, wäre es noch besser gewesen. Also kein Meisterwerk, wirklich nicht, aber eine gute, interessante Aufführung.
Die Jack the Ripper Oper The Lodger von Phyllis Tate in Wuppertal. Stefan Keim, vielen Dank. Auch das flämisch-niederländische Theaterkollektiv Wunderbaum bedient sich für seine Stücke gern realer Ereignisse und Personen. Am Theaterhaus in Jena produzierte es 2023 das Stück Die Hundekot-Attacke über einen realen Theaterskandal, einen Angriff auf eine Kritikerin, und wurde damit zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Gestern am Schauspielhaus in Bochum ging es um Donald Trumps Buch Die Kunst des Deals. Und so heißt auch der Abend, der sich damit beschäftigt, wie das Geschäftemachen zur Grundlage einer neuen Weltordnung wird. Dorothea Markus hat das gesehen.
O Vereinigte Staaten von Amerika, was ist mit euch geschehen und was macht das mit uns? Einblick gibt die US-amerikanische Schauspielerin Moya Wojciech-Cooper. Im Goldkostüm kommt sie auf die kahle Bühne, auf der 8 Stühle stehen, und erzählt von ihrem Leben und ihrem Land. Wie Ronald Reagan in den 1980er Jahren den Neoliberalismus, wurzeltes Dealmaking, befeuerte. Wie Trump an die Macht kam und sich ihre Familie zerstritt. Wie sie vom Californian Girl zur Musical-Darstellerin wurde und nach Deutschland ging. So ganz können die Daten nicht stimmen, aber immer wieder belegt sie alles mit Familienschnappschüssen, projiziert auf die Bühnenrückwand. Bis sich 5 Schauspieler und 2 Musiker zu ihr setzen und E-Mails vorlesen.
Einerseits können wir ja nicht übergehen, dass Trump gerade in atemberaubender Geschwindigkeit die Welt aufmischt. Andererseits geht das schneller und krasser vonstatten, als wir im Theater hinterherkommen. Ja, ich freue mich auf morgen, Veronika.
Ein irritierender Beginn. Ist das eine Probe, eine szenische Lesung, Selbsterfahrungsseminar, Fake oder Wahrheit? Auf jeden Fall wirkt es wie das Making-of eines Theaterabends, eine Selbstreflexion. Darf man und wie kann man The Art of the Deal auf die Bühne bringen? Donald Trumps Bestseller von 1987, halb Business-Ratgeber, halb Biografie, geschrieben von einem Ghostwriter, laut Trump nach der Bibel das zweitbeste Buch der Welt.
Hey Leute, ich möchte Trump wirklich keine Bühne geben. Ich finde das gefährlich. Und wenn das Theater die Rechte an diesem Buch einkauft, kriegt auch er Geld. Liebe Grüße, Lukas.
Naja, ich habe auch gelesen, dass Trump und Schwarz die Einnahmen des Buches komplett an Charity-Organisationen spenden.
Ausgiebig wird in den E-Mails diskutiert. Darf ein öffentlich gefördertes deutsches Stadttheater Populisten Geld geben? Letztlich, so das Narrativ, entscheidet sich die Dramaturgie dagegen, sagt dem Regiekollektiv Wunderbaum ab, überlässt die Schauspieler vermeintlich sich selbst. Was nun?
Was haltet ihr davon, wenn wir was mit Gesang machen? Wenn es über dieses Buch nichts zu sagen gibt, dann vielleicht ja zu singen. Also das Musiktheater zum Buch.
Ich hoffe, wir können uns darauf besinnen, was wir hier eigentlich machen wollen. Eine kritische Stückentwicklung über Deals und Kapitalismus.
Und während sie noch diskutieren, nähern sie sich dann doch den Inhalten des Buchs. Der Art, wie Donald Trump der Welt eine neue Wahrnehmung übergestülpt hat. Sie in den Modus des Geschäftemachens, des Gesetz des Stärkeren, des Transaktionalismus gebracht hat.
Alle klingen plötzlich so, als könnte man nur noch mit Deals Politik machen. Oder sein Leben managen.
Aber kann man daraus nicht auch lernen? Spannend ist, dass das Publikum nie weiß, was echter Streit und was Fiktion ist. Hat das Ensemble wirklich steuerfinanzierte Produktionsgelder beim Bochumer Musical Evergreen Starlight Express verbrannt? Fest steht nur, das Regie-Team Wunderbaum war sehr wohl mit an Bord und macht auf clevere Weise Donald Trumps überdehnten Wahrheitsbegriff, die fatale Wortschöpfung Truthful Hyperbole, zum Gestaltungsprinzip des Abends, der sich plötzlich wirklich ins umstrittene Musical verwandelt.
All I want is one thing, and and that's dinner.
Eine riesige Banane wird enthüllt, Symbol des globalen, rücksichtslosen US-Kapitalismus. Darauf tanzen und schaukeln sie nun, singen eine aberwitzige Mischung aus Musical, Operette, Rock und Pop, uramerikanisches gemischt mit deutscher Klassik, zu absurdesten Trump-Slogans. Bis hin zu jener krassen Demütigung des ukrainischen Präsidenten Selenskyj im Oval Office, deren Wortlaut sich eingebrannt hat. Darf man den US-Präsidenten mit einer Musikshow verharmlosen? Können Künstler der Falle entgehen, Trump als Karikatur zu verniedlichen? Die Antwort ist eindeutig ja. Denn The Art of the Deal ist eine Art Therapiestunde für uns alle. Eine lässige Methode, mit den Waffen der Kunst, Ängsten und dem gefühlten Kontrollverlust zu begegnen. Ein mitreißender Abend mit vielen Ebenen und doppelten Böden.
Truthful Hyperbole, eine, wie Donald Trump meint, erlaubte Übertreibung als Marketinginstrument. Dorothea Markus war das über die Kunst des Deals am Schauspiel in Bochum. Heute wird der Befreiung des Konzentrationslagers Sachsenhausen vor 81 Jahren gedacht. Seit 1961 ist es Gedenkstätte, aber nicht jeder und jede mag dort der Grauen des Nationalsozialismus gedenken. Die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, zu der auch die Gedenkstätte Sachsenhausen gehört, sieht sich rechten Anfeindungen ausgesetzt. Schmierereien im Gästebuch, Besucher, die versuchen, das Geschehene zu verharmlosen, und Schulen, die Besucher absagen mit der Begründung, dass sie Teilen der Schülerschaft die Konfrontation mit dem Verbrechen des Holocaust nicht zumuten wollen. Axel Drehkoll ist Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten. Ich habe ihn gefragt, was das denn für Schmierereien sind und welche Verharmlosungen die Mitarbeiter erleben.
Ja, das ist ein ganzes Bündel leider an unterschiedlichen Vorfällen, die das Gedenken stören, die Verbrechen verharmlosen. Um vielleicht mal einen konkreteren Eindruck zu geben, das kann reichen von Hakenkreuzschmierereien über bekritzelte Feedback-Postkarten. Sie müssen sich vorstellen, in Sachsenhausen kann man, um einen Eindruck zu hinterlassen, eine Postkarte in den Briefkasten schmeißen. Und da erleben wir leider auch zunehmend, dass dort antisemitische, israelfeindliche oder sonstige verharmlosende Äußerungen draufgeschrieben werden. Wir erleben konfrontative Gesten, etwa das Zeigen von Hitlergruß im Krematorium in der Gedenkstätte Ravensbrück. Solche und ähnliche Vorfälle lassen sich nennen und leider auch in wachsender Zahl.
Ja, wie begegnen Sie denn jemandem, der das Geschehen relativieren möchte, der möglicherweise den Holocaust sogar leugnet oder zumindest Zeichen trägt, die vielleicht an einem solchen Ort nun wirklich nicht die passenden sind? Klar, Sie können dem Platzverweis erteilen, Hausverbot, aber kommen Sie mit dem ins Gespräch?
Also das ist abhängig von der Art der Äußerung. Also wenn unseres Erachtens da eine Straftat vorliegt, dann bringen wir das zur Anzeige. Und selbstverständlich, wenn das besonders gravierend ist, dazu ermutigen wir die Kolleginnen aus der Pädagogik auch, dann muss gegebenenfalls auch so ein Format dann sofort abgebrochen werden. Dann macht das auch zum Teil keinen Sinn, das weiterzuführen. Wenn der Eindruck besteht, das liegt dann an der pädagogischen Kraft, die das führt, ob er oder sie da noch eine Möglichkeit sieht, vielleicht auch, wenn es eine Schulgruppe ist, über die Lehrkraft da schon noch mal in die Diskussion zu gehen, oder ob der Eindruck entsteht, das sind Personen, denen es darum geht, die Verbrechen an sich in Frage zu stellen. Dann wird man zu dem Schluss kommen, das macht einfach keinen Sinn und das ist des Ortes unwürdig und das wollen wir auch nicht ertragen. Also das ist einzelfallabhängig und hängt vor allem auch von der Art und Weise von Äußerungen oder sonstigen Aktionen ab.
Das eine ist das Gelände der Gedenkstätte selbst, das andere ist das Netz, in dem stellen Sie auch eine Veränderung fest.
Ja, eine sehr gravierende, in zweierlei Hinsicht. Wir stellen fest, dass in Bezug auf die Gedenkstätte, mit direktem Bezug, wir zunehmend vor Problemen stehen. Auch vielfach, ich will Ihnen nur zwei Beispiele nennen, das eine sind Hasskommentare, etwa als wir in den letzten Jahren den Christopher Street Day hier in Oranienburg unterstützen als Institution und auch Führungen zur Verfolgung homosexueller Häftlinge anbieten, mussten wir, das ist eine bittere Erfahrung, die Kommentarleiste jetzt in jüngster Zeit nach mehreren Stunden teilweise schon schließen, weil dermaßen viele Hasskommentare sich dort ergossen haben, dass wir das nicht mehr verantworten konnten und wollten. Das hat aber auch andere Dimensionen, die mit künstlicher Intelligenz, also mit KI zusammenhängen. Wir erleben leider auch häufig, dass Bilder verändert werden, die im Kontext zu beispielsweise Sachsenhausen stehen und dass Geschichten aufgrund von vermeintlich authentischem Bildmaterial erzählt werden, die schlicht und einfach falsch sind. Also wir haben es auf der einen Seite mit Rechtsextremismus oder mit Kommentaren zu tun, die unseres Erachtens ganz klar in die Richtung gehen. Auf der anderen Seite aber auch allgemein mit geschichtsfälschenden Informationen, auch bildlich, die aber als authentisch daherkommen. Und das ist natürlich dann für diejenigen, die das lesen oder sehen, sehr schwer als solches zu entziffern und deshalb wirklich eine Bedrohung auch.
Können Sie da irgendwas machen?
Ja, wir können wenig tun. Natürlich können wir insofern was machen, wenn wir das sehen, das dann auch sofort darauf aufmerksam machen, versuchen dagegen zu steuern. Aber wir können es eben nicht flächendeckend überwachen. Da sind meines Erachtens die Anbieter gefragt, dass Informationen, die ganz klar Falschinformationen sind, nicht ohne weiteres einfach auf solchen Plattformen weiterverbreitet werden dürften.
Die Schulen waren in der Vergangenheit der Ort, an dem intensiv über Nationalsozialismus und Holocaust gesprochen wurde im Unterricht. Wenn jetzt Schulen vermeiden, sie zu besuchen, die Gedenkstätten, weil Teilen der Schülerschaft das nicht zuzumuten sei, ist dann der Konsens in der Erinnerungskultur in Gefahr?
Auf jeden Fall ist der Konsens in der Erinnerungskultur in Gefahr. Wir müssen uns schon auch die Frage stellen, inwieweit dieser Konsens wirklich ein gesamtgesellschaftlicher je gewesen ist. Die Problematik ist selbstverständlich, dass wir zielen auf alle Generationen in unseren Bemühungen, aber schon in besonderem Maße auf junge Leute. Und das für uns natürlich besonders dramatisch ist, wenn wir erfahren, dass Schulklassen und Lehrkräfte nicht mehr zu uns kommen, weil sie befürchten, dadurch, dass da so viel profund rechtsextreme Einstellungen herrschen in einer Klasse, dass sie dann nicht mehr eine Gedenkstätte besuchen wollen. Das ist dramatisch, weil wir dann unsere Zielgruppen ja überhaupt nicht mehr erreichen können, weil sie gar nicht mehr kommen. Das hat eben auch eine Dramatik, weil es eine gesamtgesellschaftliche Tendenz widerspiegelt. Hier kann ich nur sagen, dass wir dringend ein weiterhin und in weit verstärktem Maße ein Bündnis brauchen zwischen Schulen, anderen Institutionen, die in Erziehung involviert sind und außerschulischen Lernorten wie Gedenkstätten, um genau solchen Tendenzen begegnen zu können.
Axel Drehkoll, der Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, über Anfeindungen. Heute vor 81 Jahren wurde das KZ Sachsenhausen befreit. Wie wir leben sollen, um zu überleben, das sagt uns die Wissenschaft und die warnt vor CO2-Ausstoß und Plastikmüll. Soweit der Verstand. Die ugandische Künstlerin Ajaye Kerunen macht die Qualitäten natürlicher Materialien sinnlich erfahrbar. Ihre Installationen aus pflanzlichen Materialien entstehen zusammen mit Frauenkollektiven aus ihrem Heimatland. Und sie verweben ugandische Geschichte und Gegenwart. Im Haus Lange in Krefeld ist das jetzt zu sehen und nebenan im Haus Esters Fotos von Bernhard Fuchs, der sich mit Naturstoffen in seiner Heimat Oberösterreich beschäftigt. Susanne Lurweg hat beide Ausstellungen gesehen.
Es duftet nach Baumrinde, nach der Rinde des ostafrikanischen Mutuba-Feigenbaums, einem Stoff, der als einer der ältesten der Menschheit gilt. Das sogenannte Rindentuch ist das Hauptmaterial für Ajaye Kerunens Kunst. So auch für die Installation Womb, Mutterleib. Ein Zelt, dunkel, höhlenartig und unglaublich beruhigend.
Hier können Sie sitzen, zur Ruhe kommen, selbst gebrühten Kaffee trinken und über Ihr Verhältnis zu Ihrem Mutterleib, zu Ihrer Mutter, Ihren Geschwistern und zur Welt nachdenken. Für einen kleinen Moment, einen kurzen Augenblick.
Nachdenken über die Welt und sich selbst in Beziehung setzen zu den alltäglichen Dingen. Darum geht es Ajaye Kerunen. Sie verwendet ausschließlich Naturmaterialien aus Uganda, die keinen Müll hinterlassen und eine lange Tradition haben. Auch die Stoffe für ihre Installation Womb, Mutterleib, sind alt und sorgfältig bearbeitet.
Dieses Stück stammt direkt von einem alten Baum. Wenn man den Stoff klopft, verändert sich seine Farbe zu einem rötlichen Braun, ähnlich wie die Farbe der Erde. Das schwarze Stück hier wurde mit Schlamm gefärbt. Dafür braucht man eine bestimmte Art von Ton. Je nachdem, wie dunkel die Farbe werden soll, wird der Stoff dort 1 bis 2 Tage oder eine Woche lang vergraben.
Apoi lautet der Titel der Ausstellung, was in Kerunens Sprache so viel bedeutet wie: Ich erinnere mich, erinnere ich mich? Die Doppeldeutigkeit, das Hinterfragen der Gegebenheiten zeichnen ihre Kunst aus. Ihre Arbeiten sind dabei nur das Vehikel, um ihre Anliegen zu transportieren. Uganda ist ein durch koloniale Strukturen und grausame Herrscher geprägtes Land, dessen patriarchale Strukturen noch heute Frauen verbieten, Land zu kaufen und sie immer noch zum Schweigen verdonnert.
Was können wir tun, damit die Erde erhalten bleibt? Die Weberinnen kennen die Antwort, aber sie werden nicht gefragt.
Achaye Kerunen sorgt für die Sichtbarkeit der ugandischen Frauen. Aus deren gewebten Körben, kunstvoll geflochtenen Bändern, natürlich gefärbtem Bast, formt sie Herzenskulpturen, die an weibliche Körper erinnern, und Landschaften, die einem Dschungel gleichen. Kuratorin Silvia Martin.
Also hier beispielsweise haben wir eine Puppe, die die Arme weit von sich streckt, im Grunde genommen wie in einem großen tänzerischen Sprung begriffen ist. Aber es hat natürlich, wenn man es auf eine Formel zurückführen will, eben diesen Gedanken der Bewegung, der Voraussetzung ist, um etwas zu verändern.
Achaye Kerunen will mit ihrer Kunst etwas bewegen und hat kein Problem damit, als Aktivistin bezeichnet zu werden. Ihr Anliegen macht sie auch als Performerin deutlich. Während Kerunens Kunst so offensiv ist wie die Mitvierzigerin selbst und keiner Ordnung zu folgen scheint, wirken die Arbeiten des Becherschülers Bernhard Fuchs wie das genaue Gegenteil. 30 Fotografien von alten Heuböden, auf denen noch der sogenannte Heustock gesammelt wird. Heu, das häufig durch eine Luke direkt in den Viehstall fällt und als Futter dient. Die Heuböden samt ihrem Heustock erscheinen wie Kathedralen einer untergegangenen Zeit. Kuratorin Silvia Martin.
Also so baut man heute nicht mehr, sondern es sind Konstruktionen, die für uns heute wirklich sehr, ja, so zum Teil so ein bisschen auch mystisch ausschauen. Aber das sind natürlich damals sehr durchdachte Holzkonstruktionen gewesen.
Die ruhigen, klaren Fotos, analog aufgenommen, ohne künstliches Licht, setzen die Fantasie in Gang. Mal wirkt der Heustock wie ein riesiger Bernardiner, der die Ohren hängen lässt. Mal sehen die Haufen aus wie Berge, die es zu erklimmen gilt. Allen wohnt eine unglaubliche Ordnung inne. Das Wesentliche, so lässt sich der Künstler Bernhard Fuchs, der keine Interviews gibt, zitieren, passiert insgeheim. Doch so unterschiedlich die Arbeiten der beiden Künstler scheinen, so sehr sind sie auch verbunden. Beide zitieren die Vergangenheit, ohne sie zu verklären, und zeigen damit Wege für die Zukunft.
Vergangenheit und Zukunft, Kunst und Naturmaterialien in Uganda und in Österreich zu sehen in Haus Lange und Haus Esters in Krefeld. In Dakar im Senegal wird an diesem Wochenende der Neubau des Goethe-Instituts eröffnet. Darüber haben wir berichtet bei Kultur heute. Und das neue Gebäude nimmt nicht nur traditionelle und ressourcenschonende Bauweisen der Region auf, es soll auch Raum bieten für Künstlerinnen und Künstler des Senegal. Wladimir Balzer war bei der Eröffnung des Neubaus und hat sich in der Kunstszene der Hauptstadt Dakar umgesehen.
Die Kulturszene von Dakar hat jetzt einen neuen Ort und sie nimmt ihn gerne an, das Goethe-Institut. Malik Wally ist einer der bekanntesten Fotokünstler des Landes. Er steht hier unter den vielen Menschen und spricht von der großen lebendigen Szene von Dakar mit vielen tollen Künstlern, wie er sagt.
Dakar has like a big art scene.
Aber was fehlt, das sagt er auch, sind Möglichkeiten, sich zu zeigen, eine Infrastruktur zu haben. Hier könnte aber genau das passieren, hier an diesem Goethe-Institut, eine Begegnung zwischen lokalen und internationalen Künstlern. Malik Wellys Arbeiten handeln von Körpern und wie sie sich verändern durch Kleidung oder durch den Ort, an dem sie sind. Für seine Fotos ist er in ländliche Regionen gereist und hat sich Menschen komplett in traditionelle Stoffe wickeln lassen, sodass sie kaum mehr erkennbar sind. Damit standen sie in der kargen Landschaft. Aber Malik Wally ist auch ein Kulturunternehmer, wie so viele hier. Es geht immer darum, unter schwierigen Bedingungen praktische Projekte umzusetzen, um Orte für Kunst und Kultur zu schaffen, wo der Staat weitestgehend untätig bleibt. Zum Beispiel ein Künstlerhaus, das er an der Küste baut und das zur Dakar-Biennale im Winter öffnen soll.
Good to see you again.
Das neue Goethe-Institut liegt im edlen Botschaftsviertel am Meer. Wenn man mit einem der wackeligen Taxis 15 Minuten fährt, ist man in Wakam, dem Ursprungsviertel von Dakar. Hier gibt es kaum befestigte Straßen, hier dominieren Straßenhändler, hier wirkt das meiste improvisiert. Hier aber siedeln sich viele Künstlerinnen und Künstler mit ihren Projekten an.
My name is Ibaku, I'm a pluridisciplinary artist and a creative entrepreneur based in Dakar. Yeah.
Ibaku begrüßt in seinem Kulturzentrum Artiste Danou. Er versteht sich als multidisziplinär arbeitender Künstler und eben kreativer Unternehmer. Da ist er wieder, dieser Zweiklang, Künstler und Unternehmer.
And so Artisano is a creative hub, let's say, where you have a few creative startups, one that is doing cinema production, the other one is a music label, we have also a theater company.
Das ist hier ein kreativer Hub, sagt er. Ein Ort für Filmproduktion, für Musiklabels. Eine Theaterkompanie hat hier ihren Ort. Und es gibt einen Showroom für Modedesigner. Hier wird auch vermietet, kann man ergänzen. Hier wird vernetzt. Draußen auf der Straße gibt es Filmvorführungen. Es gibt Workshops für Kinder und Jugendliche, die es hier in der Gegend schwer haben. Ibaku geht da auch pragmatisch ran. Wie viele Künstler, die man hier trifft.
Artists are also can bring like economic value, can bring the economy of our neighborhood or our society forward, you know.
Künstler können ein Wirtschaftsfaktor sein, sagt er. Sie helfen dem Viertel und der ganzen Gesellschaft. Und er ergänzt, man muss sich hier selber organisieren. Manchmal helfen auch westliche Gelder, was aber ambivalent sei. Vor allem aber werde klar, sagt er, dass es keine konsistente Kulturpolitik im Senegal gäbe.
It also means that there is like a great lack of like cultural vision, cultural policies of from our side also from our regimes.
Nicht weit von hier ist eine der größten Ausbildungsstätten für künstlerische Berufe, das Maison de Culture Urbaine, das Zentrum für urbane Künste. In der Soundklasse ist auch Mbaye Babacar Diagne.
En fait, ce qui me plaît ici, on est, c'est la famille.
Das ist ja nicht nur ein Team, wir sind eine Familie, sagt er. Währenddessen will Thérèse Tendeng Lichtgestalterin werden. Sie will später, sagt sie, für große Events das Licht planen. Sie will ihr eigenes Unternehmen aufbauen. Aber erstmal sammelt sie Erfahrungen. Selbstständigkeit, Unabhängigkeit, das hört man hier immer wieder. Auch wenn es einen großen Mangel gibt an Lehrenden, an Orten, an staatlicher Förderung. Man muss sich auf sich selbst verlassen. Zu Besuch beim größten afrikanischen Frauenfilmfestival, das gerade in Dakar stattfindet und dann weiter in die Region zieht. Die Schülerin Binta Diop ist hier. Sie sagt, sie freut sich, hier Themen durch die Augen von Frauen sehen zu können.
Les garçons et les filles sont pour moi des êtres qui sont vraiment inégal.
Sie spricht von der Vorherrschaft der Männer, gerade in den Schulen und in den Familien. Jungs wachsen so auf, sagt sie, dass sie alles dürfen, auch in der Bildung. Die Mädchen aber werden gelenkt, sagt sie. Sie nehmen Weisungen entgegen, sie werden eingeschränkt. So funktioniert unsere Gesellschaft. Zurück bei der Eröffnung des Goethe-Instituts. Hier wirkt alles ausgelassen und feierlich. Und ob die Kultur-Community von Dakar auch in der Gesellschaft selbst etwas bewirken kann, etwa wenn es um Rechte von Frauen geht, das bleibt offen an diesem Abend.
Das neue Goethe-Institut in Dakar und die Kunstszene, Wladimir Balzer berichtete. Die Prinzen lösen sich auf. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Henning Hubert.
Schon seit 3,5 Jahrzehnten gibt's die Leipziger Popband. Nächstes Jahr hören sie auf. Die Prinzen haben das laut Sänger Sebastian Krumbiegel nach reiflicher Überlegung beschlossen. Das sagte er der Bild. Jetzt wollen die A Cappella-Sänger ihre Karriere gemeinsam, Zitat, zu einem würdigen Abschluss bringen. Ende kommenden Jahres soll die große Abschiedstournee kommen. Die Prinzen treten noch in ihrer Gründungsformation auf. Mit rund 6 Millionen verkauften Tonträgern gehören sie zu den erfolgreichsten deutschen Popgruppen. Ihre größten Hits hatten sie in den 1990er Jahren, darunter Küssen verboten, Alles nur geklaut und Ich wär so gerne Millionär. Die 7 A Cappella-Sänger wurden beim Leipziger Thomana-Chor ausgebildet. Zu einem anderen Knabenchor. Gegründet hat er ihn im Jahr 1956, den Tölzer Knabenchor, und dann 60 Jahre lang am Stück geleitet, der Dirigent Gerhard Schmidt-Gaden. Nach Agenturangaben starb er heute im Alter von 88 Jahren in Benediktbeuern. Gründungskern des Chors war eine Tölzer Pfadfindergruppe. Gerhard Schmidt-Gaden hatte eine eigene Gesangsschule für die Ausbildung der Knabenstimme entwickelt, was den Weg des Tölzer Knabenchors zu Weltreisen und auch zu Weltruhm ebnete. Hier Gerhard Schmidt-Gaden und der Tölzer Knabenchor mit einer Motette von Johann Christoph Friedrich Bach. Heute leitet den Chor mit Christian Fliegner ein Schüler Gerhard Schmidt-Gadens. Der ukrainische Schriftsteller Juri Andruchowitsch hat den Stefan-Heim-Preis der Stadt Chemnitz bekommen. Verbunden ist der Literaturpreis mit 20.000 Euro. SPD-Oberbürgermeister Sven Schulze hat ihn gestern Abend überreicht. Das Kuratorium würdigte Andruchowitsch als eine der bedeutendsten literarischen und intellektuellen Stimmen der Ukraine. Sein Werk verbinde gesellschaftspolitische Schärfe mit feinem Humor, der sich auch gegen autoritäre Systeme richte.
Die Kulturmeldung mit Henning Hubert, vielen Dank. Die Wahlen in Bulgarien, die Lage in der Straße von Hormus und neue Verhandlungen zwischen Iran und den USA in Pakistan. Das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.